So, ja, es läuft heute, den 28. Juni 2018. Mittags um fast 3:45.
Bitte. Ja, also es ist der Besuch aus Holland wieder mal da. Ich freue mich von ganzem Herzen. Er hat mir schöne Sachen mitgebracht und ich habe versucht, für ihn auch was zu sammeln. Nur damit er weiterarbeitet, ja. Und ich so weit mitmachen kann, dass ich darüber vergesse, dass ich älter werde. Älter werden ist kein gesunder Sport. Ja. Es tut irgendwo irgendwas immer weh. Und das tut nicht weh, wenn man liest oder wenn man sich unterhält. Ja. Falls man im Kopf noch klar ist, ein paar Prozent fehlen schon, ja, das sind die Zugriffszeiten. Ich muss das mal hier sagen, ja, wenn sich das mal ein anderer anhört. Es ist noch alles da. Es ist wirklich die Schwierigkeiten beim Älterwerden, den Zugriff zu bestimmten Namen und Aktivitäten und Situationsbeschreibungen, ja. Das Interessante ist ja, dass man sich einen ganzen Tag vorstellen kann, der vor 70 Jahren war, ja, weil an dem Tag, da war der und der zu Besuch oder war im Krieg das und das Ereignis, ja, da kann man sich noch sogar ans Wetter erinnern, wenn es ein bisschen extrem war, ja, man kann sich an die Personen erinnern, ja, es gab damals ja als Soldat Personen, die, und wenn sie auch nur wenige Ränge über dir waren, ja, schon halbe Herrgötter waren, und darüber gab es welche, die waren die echten Herrgötter, ja. Das hing ab von der Menge des Lamettas, die an ihren Uniformen hatten, ja. Ja, und dann die übliche Methode, dass man den Soldat, ja, eigentlich beschäftigen soll, sonst macht er nichts oder Blödsinn, ja. Und das ist, da kann man über den Krieg noch zu lang reden und wie schlimm und gefährlich und das und es war, ja. Zu 80% hast du eigentlich nichts zu tun gehabt, ja. Du hast gewartet aufs Essen oder auf Munition oder aufs Schießen, ja. Oder eine Mitfahrgelegenheit und so, ja. Und da war es gut, dass man damals Informationen niederschreiben konnte man es nicht, ja. Solange ich eine Funkstelle hatte, und bei den meisten Funkstellen auch gehörte bei mir auch eine Schreibmaschine dazu, ja. Auch wenn ich alleine Funke war, an einem Funkmeldekopf war, ja. Die habe ich also zu 90% benutzt, das niederzuschreiben, was mir vom Studium her, weil ich dort zu faul war zum Zuhören, ich habe aus einem Urlaub mitgenommen wieder zurück ins Feld, ja, ins Feld, an die Front. Meine Vorlesungshefte, ja, was ich damals an hingeschrieben habe und nicht verstanden habe, ja, das habe ich dann in den Zeiten, wo der Soldat nichts zu tun hat, ausgenutzt, ja. Auf Deutsch gesagt, im Kopf und da behältst du so viel zurück an Kleinigkeiten, ja, dass da irgendwann mal der Speicher voll ist, ja. Es wird noch weiter hinten verlagert in die weiter hinteren Wolken, die sind größer, von der Information her, aber der Zugriff durch mehrere Wolken dauert eben länger, wie man es mit heutigem Jargon sagen würde. Und das sind die Erzählungen zwischen Uwe Bauer aus Holland und zwischen mir, Rudolf Staritz aus Bamberg. Um mal die richtigen Namen zu nennen, wer erinnert sich schon an unseren Vornamen, der uns nur mal so kennengelernt hat. Wir hatten angefangen, du wolltest wissen, über diese komische Zwischenzeit, die man erlebte zu Kriegsende. Ja. Zu Kriegsende hat ja jeder, ob das der Bernhard von Braun war oder der Herr Gehlen war, ja, schon an das Ende des Krieges gedacht. Ja. Das, was heute Politiker nicht können, im Vorausdenken, wie könnte es weitergehen. Ja. Aber die haben damals schon dran gedacht, indem sie ihre Informationen sammelten, Mikro verfilmten, um sie, irgendeiner wird der Sieger sein, ja? zu dem gehe ich, ja. Manfred von Lenne war der Meinung, er hätte auch weggehen können, aber er blieb im Osten, ja. In der Stellung, mit dem Wissen, was er hatte, ja, war ihm klar, dass ihn die Russen, der hat das zehnfache Gehalt eines Ministers gekriegt, nach dem Krieg in Rubel, ja. Jeder, der eben was hatte, was er mitbringen konnte, der kleine Soldat wie ich, der konnte nur mitbringen die Erinnerungen, ja, die noch nicht mal niedergeschrieben waren, ja, die dann erst später, siehe Manuskript, was jetzt im Internet ist und so, sind ja alles alte Geschichten, ja, mit zugehörten Besprechungen mit Freunden, die dabei waren nach dem Krieg. In der Gemeinschaft der Funkamateure traf man sich ja sowieso, ja. Und als ich dann mal irgendwo auch ins Ausland zu irgendwelchen Amateurfunktreffen oder später von der Raumfahrtgesellschaft, man trifft immer Leute, die auch nichts im Krieg Bedeutendes waren, ja, aber Erfahrung, aus eigener Erfahrung erzählen konnten. Ich war vorige Woche zu einem Jazzkonzert, ja, habe da einen wieder getroffen, einen Berufskollegen, der hier bei der Fernmelde beschäftigt war bei der Post, also damals noch Telegrafenamt, ja, Bauamt, ja. Der war bei V2 bei einem Regiment, ja, aber ausgebildet in Peenemünde, ja. Erstaunlich, was ich mit dem in der Konzertpause und danach mich noch unterhalten konnte, ohne Manuskript, ohne alles, aber wir beide wussten, wovon wir sprachen, ja. Und das ist meine, ist ganz gut, dass man nicht über kleine Krankheiten meckern soll, ja, sondern ganz gut, wenn wenigstens da oben noch etwas ist, wenn du im Bett liegst und nicht weißt, wie es weitergeht, dann holst du die alten Sachen her, ja. Dass du die anschließend in Träumen durcheinander bringst, aktuelle Ereignisse mit erinnerten Ereignissen der letzten Tage, der Effekt muss auch nochmal untersucht werden, ja. Also, mein heutiges Leben habe ich in manchen Träumen umgesetzt, als ob ich 20, 25 wäre. Damen gegenüber, hübschen Damen, die inzwischen eh wahrscheinlich gar nicht mehr leben, ja, aber auf die heutige Zeit hier getroffen oder und so weiter. So ist das mit den alten Geschichten. Ich habe es irgendwo berichtet, es hatte sich zu Kriegsende ergeben, dass das etwas Gemeinschaftsgefühl in einer Gemeinschaft beschäftigt zu sein, in dem der Soldat mit seinen Kenntnissen, die gebraucht wurden bei der Abwehr im Funkbereich, ja, dass man da schon etwas Besonderes war, auch ohne besonderen Dienstrang, ja. Es war ja nicht so, dass wenn Canaris kam oder andere hohe Herren, ja, bei anderen militärischen Einheiten mussten dann die Einheiten antreten und der schritt die Front ab, ja, der hohe Besucher, ja, und wir mussten Stahlhelm aufsetzen, Gewehr, Uniform anziehen und 2 Stunden vorher mal üben, was wir verlernt hatten, dieses Strammstehen im Krieg verlernt hatten, ja, in junger Kerl. In der militärischen Vorausbildung als Rekrut, ja. Da wirst du ja gedrillt, wie man ein Ballett drillt, ja. Es muss ja jeder die gleiche Bewegung machen, ja. Das musste dann wieder mal ein bisschen geübt werden, wenn es während des Krieges mal durch irgendwelche hohen Besuche einer vorbeischreiten wollte an der Front, ja, oder. Das gab es bei der Abwehr nicht, das war auch nicht erlaubt, innerhalb des Gebäudes bis zur höchsten Spitze, wenn er da war, bis zu Kanarien, zu grüßen, ja. Denn der Mann, wenn der durch sein Hauptquartier ging, Schloss Woronowitza oder Schloss Hannekopp oder wo auch, nee, da war er nicht mehr dabei, aber wo den anderen, der arme Mann hätte ja auf jedem Gang, auf alle 3 Meter zurückgrüßen müssen, ja. Also das gab es, der normale Soldat hat jeden zu grüßen, der mehr ist wie du, wenn er auch nur Unruhsier ist, ja.
Aber der hat doch manchmal auch Zivilkleidung Zivilkleidung hat man doch oft getragen. Zivilkleidung.
Ja, Moment, das ist ja jetzt, ich rede jetzt, wenn du in Uniform warst, ja, musstest du dich nicht minderwertig fühlen mit deinem Job bei der Abwehr, ja? Das wussten die Herren ganz genau, ja, dass sie angewiesen waren auf, wie jeder Kommandeur angewiesen ist, dass seine Nachrichteneinheit funktioniert. Du kannst keinen Krieg führen.
Fachmann.
Ja, ein Fachmann besonderer Art, ja. Es gibt Fachleute, die sind Pioniere, die können sprengen, ja. Und so, das sind meistens unangenehme Dinge, die, oder Artillerie oder Kraftfahrer oder so. Das ist erstens einseitig, ja. Und zweitens erfährst du dann nichts besonders Neues, ja. Dass geschossen wird, das hörst du, ja. Und dass er dich da irgendwo hinter einer Ecke klemmen muss, damit er nicht getroffen wirst, ja. Das sind die primitiven Überlebenssachen. Aber wenn du innerhalb der Abwehr, egal auch wo, ja, war der Ton war wesentlich angenehmer, ja. Dass es trotzdem natürlich Rangunterschiede waren, gewaltiger Größe, ja. Das konnte man vielleicht zufällig manchmal sehen, wenn man gerade während der Mittagszeit vielleicht ein sehr eiliges Funkspruch ins Casino bringen muss, also in den Raum, wo die Herren Offiziere gegessen haben, ja. Da hat der kleine Soldat schon gesehen, dass das ein anderes Essen war, wie das, was du kriegst, obwohl die Verpflegungsempfang dieselbe Menge. Ich habe mal 3 Monate lang, weil ich wenig mit Funken zu tun hatte, das war, als das im Schloss von Novitza das Feldhauptquartier von Canaris aufgebaut wurde und dann eingeweiht wurde, als das Führerhauptquartier dort nach Venedig zog, ja, da waren eigentlich fast alles nur mit Funk möglich, die Abwehrkommandos und die Abwehrstellen in rückwärtigen Gebiet zu erreichen, ja. Das wurde dann besser. Nach 2-3 Monaten hatten wir dann Fernschreibanschluss, Geheimschreibanschluss, Telefonanschluss, also mit schwerem Feldfernkabel von der Führerhauptzentrale in Vinica hieß die Irene, in Ostpreußen hieß die Anna. Ja. In dem Moment, wo dann das Kanalhauptquartier angeschlossen war, per hochwertiger Leitung, Trägerfrequenz und so, also dann wurde das per Funk, war Funk eigentlich meist nur Backup, ja. Oder dass die Gegenstelle selbst nicht Zugang hatte zu einem Fernschreiber oder Geheimschreiber, ja. Aber wie gesagt, es war so, alle die Leute, die da eine Funktion hatten, ja, auch wenn sie im Dienstrang nicht hoch waren, ja, waren ausgesuchte Fachleute, ja, für Geografie und was du in der Auswertestelle brauchst, ja. Wir hatten zwar keine eigenen Wetterfachleute, ja, aber bekamen ständig natürlich auch die Wettermeldungen, schon allein von der Gegenseite her, wenn ein Agent gar nichts zu melden hatte. Aber sicher aus Kontrollgründen, man melden sollte wenigstens jeden zweiten, dritten Tag oder irgendwas, ja. Und er hatte keine wichtigen Meldungen, weil er keine Panzer gesehen hat irgendwo, ja. Dann sollte er das Wetter melden war genauso wichtig für uns, ja. Wichtig war es nur, diese vom Agenten, vom Ural bekommene Wettermeldung, ja, so schnell wie möglich an den militärischen Wetterdienst weiterzugeben, ja. Sonst einen Tag später hat die denen auch nichts mehr genützt, diese Meldung vom Vortag. Ja. Also, was es auch gewesen war bei uns, wir glaubten, es sei alles sehr, sehr wichtig, ja, dass wir es jetzt lesen können aufgrund der englischen oder auch amerikanischen Unterlagen, ja, dass der größte Teil doch Blödsinn war. Ja. Das waren Abwehrkommandos um ihrer selbst willen, ja, die hin und her funken und fuhren und Benzin verbrauchten und wer weiß was ich, ja, die Zeit totschlugen. Nur eben dann als Information hin und her ging ihr Selbsterhalt, ja.
Wer ist dort? Wer wird versetzt? Welche nächste Facebook-Nummer gilt für euch? Und verstehe mich recht, ja? Es waren gar nicht so tolle, wichtige Meldungen, ja? Die in Hamburg, vielleicht an der Überseefunkzentrale, ja? Oder auch Berlin oder sonst, oder vor allem Wien, ja? Die natürlich Funksprüche mehr strategischen Inhalts bekamen. Die wussten ja nicht, dass das meist auch gefälschtes Zeugs war, ja, oder aus den Fingern
gesetzt.
Aber es sah wichtig aus, ja. So als deiner Abwehrfunker einen Meldekopf, ja. So wie im Jahr 44, wo ich im Pripyat-Sumpf das erste Mal ein bisschen hinter die Front geraten bin mit einem kleinen Meldekopf, ja. Der eben nur einen Funker hatte und wir 3-4 Leute warteten eben auf Agenten, die rübergeschleust worden waren durch die Front und die sich nach ein paar Tagen zurückkommend, ja, uns Meldungen bringen sollten, ja. Also warteten wir vergebens, ja. Ich habe es vielleicht ein oder zweimal erlebt, dass einer wieder kam, ja. Ob der überhaupt weggegangen ist und nicht nach 2 Tagen aus dem Wald wieder zu uns, ich weiß es nicht, ja. Ich weiß nur, dass auch diese Meldungen keinen Wert hatten, wenn sie wirklich von der Beobachtung eines Bahnhofs waren, ob da Züge durchgefahren sind mit Kanonen oder Waffen oder Truppen oder so, ja. Hat uns ja nichts genützt, ja. Nach der Winter vor Moskau als erste Warnung, nach dem ersten Verlust von Charkow, ja, dass wir ja nochmal wieder erobert haben, ein Jahr später. Und dann anschließend gleich Stalingrad, ja. War ja wohl klar, dass der ganze Spionagedienst eigentlich für die Katz war, ja. Selbst wenn ich was Wichtiges erfahren hätte, ich hätte mich ja nicht dagegen wehren können, mit dieser Erkenntnis, dass da und da Panzer sind, ja. Wenn ich kein Benzin habe, um dahin zu fahren, um die abzuschießen, oder keine Panzer, oder was weiß ich auch immer, ja, oder irgendein Armeekommandeur anderer Meinung war, ja, wie das, was wir ihm gemeldet haben und als wichtig bezeichnet haben, ja, da hat er vielleicht im Kopf gehabt, ich habe noch ganz andere Sorgen als die D-40 gemeldeten Panzer von euch, ja. Also der Krieg war schon eine Sache, um wieder zurückzukommen auf das Nachdenken, ja, dass man darüber, was läuft denn da ab, ja? Was sind denn das für Leute, mit denen du da zu tun hattest, ja? Wir haben in unserem jetzigen Arbeitsthema ja darüber gesprochen, wir mussten allein die verschiedenen Religionen kennenlernen, woher soll ich die vorher kennen? Ich kannte in meiner Jugend nur eine zweite Religion, das war der Katholizismus, weil wir ein Mädchen im Gymnasium in der Klasse hatten, die war katholisch, ja? Und mit der wollte man nichts zu tun haben. Wir wussten nicht, wie wir die antworten durften, ja, oder hatten Angst vor, was weiß ich, ja. Ich rede jetzt von der Jugendzeit, Tanzstundenzeit und so weiter. Ja? Dass es Muslime gibt und unter den Muslimen verschiedene, ja. Dass es überhaupt dann im Ostfeldzug Gottlose gibt, so wie Hitler in allen wurden ja benannt als Gottlose und so weiter, ja. Aber dass es eben dann auch später Armenier gibt, ja, und so weiter. Du lieber Himmel, was hast du da alles kennengelernt, an was die Leute glauben? Das musst du ja als junger Mensch mitverarbeiten. Wer hat denn nun recht, ja? Jeder behauptet von sich, es gibt nur einen Gott, ja? Aber nee, es war eine Menge zum Nachdenken. Und die war bei uns natürlich mehr gegeben, weil wir so oft nicht im Feuer standen, wie man das sagte, ja. Wenn du bei der Infanterie warst, dann warst 3 Jahre lang oder wie lang, ja, mit höchstens 2-mal Urlaub dazwischen, ja, das war bestimmt, hatten die keine große Gelegenheit, Philosophie anzufangen für sich persönlich oder im Gespräch mit anderen. Das war ja auch das Schöne, dass alle anderen Mitarbeiter in unserem Bereich des Geheimen Funkmeldedienstes, ja, waren alles Abiturienten, Studenten, studierte Leute, wenn es mal handwerkliche Begabte waren, waren es eben Radiomeister oder Fachleute von der Technik her, ja. Wir hatten nichts zu tun mit, dein Nachbar war nicht, mit dem du dich unterhalten wolltest, philosophisch, ja. Der war nicht Bäcker oder Bauer oder sowas, ja. Wohlgemerkt, das sind auch liebe Leute, aber ich verstand nichts vom Backen und der nichts von meinen blöden Ideen, ja. Was ist denn eigentlich eine elektrische Welle, ja? Der eine erklärt dir es mathematisch, der andere physikalisch, ja, und. Wir versuchten in dem Level zu bleiben, ja. Und das war immer mehr der Gedanke zum Kriegsende hin, ja, bei dieser Denkungsart, ja, das Leben geht ja weiter, ja. Von da ab hast du nur noch daran gedacht, zu überleben, bis zum Waffenstillstand, ja, bis nicht mehr geschossen wird, ja. Denn das Blödeste, was ich gesehen habe, war ja, die letzten Monate, sagen wir mal, Oktober, November, Dezember 44 bis Januar, Ende Januar 45, bis wir aus Danzig wieder rauskamen nach diesem Einsatz. In diesen Monaten wusstest du, der Krieg ist verloren, aber wie schaffst du das zu überleben, ja? Und das waren ausgerechnet die Monate, in denen auch noch Leute auf mich geschossen haben. Und ich auf die. Ja, wahrscheinlich nicht getroffen, wie man sieht. Ja. Also wie dem auch sei, der Gedanke, ja, zu überleben, wie geht's weiter, ja? Der Gedanke, dass es in dem Beruf als Fernmeldeingenieur weitergeht, war mir immer klar, ja. Aber dass, wenn die Alliierten gewinnen, ja, und du hast ja damals in den Nachrichten und in allen gehört, ja, unconditional surrender, ja, Morgentauplan, ja, Deutschland wird Land, das alles ist ja damals in den Zeitungen, im Rundfunk, also im Rundfunkempfänger, hast du ja tagtäglich, wird dir ja berieselt, ja, sei tapfer, wir müssen noch gewinnen, ja, schau, das wollen die aus uns machen. Das wurde ja uns gegen uns sehr erfolgreich eingesetzt, ja. Erstens hatten wir sowieso Angst vor den Russen, ja. Der Russe als Sieger in dessen Gefangenschaft zu gehen, das war klar. So wie wir die russischen Gefangenen behandelt haben, das wirst du nicht überleben, ja. Zu 90%, ja. Wenn, dann hoffentlich kriegst du noch eine Versetzung Richtung Westen, ja. Die Leute, die abgezogen wurden an der Ostfront, als plötzlich nochmal durch die Ardennen-Offensive, auch bei der Abwehr, nochmal Leute schnell da rausgezogen wurden bei uns, ja, die mir wegen ihrer Russischkenntnisse gar nicht mehr brauchten, aber die auch Englisch konnten, um für die Ardennen-Offensive auch solche Sachen vorzubereiten, die in amerikanische Uniform oder was weiß ich gemacht wurden und werden sollten. Also lieber nach dem Westen, ja, also lieber im Westen sterben, wenn schon, ja, als im Osten, ja. Das waren doch die Gedanken des letzten Jahres. Und als dann ich aus den größten Schlamassel rauskam, als wir nicht mehr Abwehr waren und zum Amt 6 des RSH, Amt 6,
Millamt. Millamt.
Nein, ich war nicht beim Millamt.
Du warst nicht. Nee.
Ich war als Funker. Dem Millamt unterstand noch der geheime Funkmeldedienst der alten Abwehr. Aber ich war ja abkommandiert in die Abwehr 2, zum Abwehrkommando 203. Und das wurde ja übernommen, diese Abwehrkommandos von Scorzini, ja. Und das nannte sich ja S, Römisch 6 S, ja.
Ja, ja.
Also ich war eingeordnet in einen Laden, Agentenfunker auszubilden in Westpreußen da, also was früher polnisch war, ja. Und als das dann hieß, der ganze Laden, der geht selber mit in den Einsatz, ja, weil wir übernommen wurden als Abwehr zwei Leute, ja. Als Abwehr hätten die eigentlich fragen müssen beim Amt Mill, dürfen den Starez mitnehmen, ja, denn der ist ja nur Abgeordneter zu unserem Kommando, ja. Aber wer hat in der Zeit an sowas gedacht, ja? Da lief ja durchs Land der General Unruh und sammelte sowieso alle Soldaten, die in falsche Richtung gelaufen sind, ja.
Heldenklau.
Heldenklau mit der Angst vor Standgerichten. Wenn du nicht ausweisen konntest, wo du die letzten Tage warst, weil du dir keinen Stempel in irgendeiner Ortskommandatur oder irgendwo hast geben lassen, ja. Und wenn du zu einem ganz wilden Haufen gegangen bist, hast dir abstempeln lassen im Soldbuch, dass du dich gemeldet hast, ja. Wenn dir das fehlte, ja, dass du ein, zwei, drei Tage umhergeirrt bist und deinen Laden gesucht hast, der aber leider schon 20 Kilometer weiter marschiert war, ja, da wurdest du wegen Fahnenflucht erstmal angeklagt. Warum sind sie nicht bei ihren Haufen? Da waren die vom geheimen Feldpolizei und, ja, ganz schnell mit einem Urteil, ja, und, ja. Also wie gesagt, es war die Angst mehr vor den eigenen Verfolgern innerhalb der Wehrmacht oder beim Rückzug.
Beim Militär.
Wir reden jetzt also Ende 44, Anfang 45, ja. Und wenn man dann das Glück hatte, nach diesem Einsatz, man muss sich mal vorstellen, das sind berühmte Leute, die ich da kennengelernt habe, Weihnachten 44. Weihnachten 44 haben wir bei unserem Abwehrkommando, das ist ein ehemaliges Rittergut gewesen, in der Nähe von Preußisch-Stargard. Nicht die Funkschule, die war noch ein paar Kilometer außerhalb. Man hat ja nie Funker gemeinsam ausgebildet mit anderen Leuten, die man zusammen als Gruppe dann mal einsetzt. Ja. Dann bin ich die eine Gruppe, die andere. Wenn sich einer aus der Gruppe dann in Gefangenschaft gerät, ja, oder gleich überläuft, ja, nach dem Fallschirmabsprung oder nach der Frontdurchlösung, ja, dann verrät er ja die anderen. Ja, und dann verrät er auch den Funker. Also wenigstens den Funker möchte man, den soll er nicht schon vorher kennenlernen, dass man die gemeinsam ausbildet. Die Leute, die ausgebildet werden im Sprengen, im Telefonleitung zerstören, ja, oder Eisenbahn zu sabotieren, ja, du kannst ja die Eisenbahn, du musst ja keine Schienen sprengen, du brauchst ja nur in die Lauflager von jedem Wagen Sand einzustreuen, ja, und kannst ja viel Sabotage in vielerlei Art und Weise machen, ja. Aber diese Ausbildungen sollten nichts mit der Funke. Kurz und gut, ich musste also mitgehen mit diesem einem Einsatzkommando, welches da begrüßt wurde in ihren Reihen zu Weihnachten 44 und gleich übernommen wurde als Jagdkommando, irgendeine Nummer, es waren vier Jagdkommandos, die damals zusammengestellt wurden.
War das mit Völkersam?
Ja, der kam eben mit.
Skorzeny, Völkersam, Radl.
Also es kam das Skorzeny.
Arnold.
Nee, der Arnold war nicht dabei.
Arnold.
Der war bei Weihnachten nicht mehr dabei. Der Chef von dem ganzen Ausbildungslager mit angegliederten Sonderausbildungslagern, Funkschule und so weiter, das war der Göttler, dieser Ritterkreuzträger,
ja,
der
ja, ja.
Bei dem Unternehmen Schamil da unten im Kaukasus schon Ritterkreuz bekommen hatte. Abwehr 2. ZBV 800 Leute.
Ja, ja.
Es kam der Skorzeny mit seinem Adjutant Baron von Völkersam.
Völkersam, ja.
Ja, und aber der Abwehrkommandochef kam nicht. Wir wussten das damals, das haben wir erst später erfahren. Wir wussten damals nicht, der ist festgenommen worden. An dessen Sitz, wo das Abwehrkommando war, ja. Wie hieß denn der Ort?
Also die Abwehr, die Leitstelle Römisch 2 Ost war der Oberstleutnant Ernst zu Eickern.
Oh ja.
Dem unterstanden alle Abwehr 2 Kommandos, die bei Heeresgruppen arbeiteten. Ja. Und der Arnold